Liebe Gemeinde, jedes neue Jahr ist wie der Start zu einer neuen Reise. Ist wie ein Start ins Unbekannte, großenteils auch ins Ungewisse. Und immer wieder sind es eigentlich die gleichen Fragen, die uns umtreiben. Nämlich, zunächst mal wird die Reise gelingen. Wenn wir so an einzelne Stationen denken, mit denen wir rechnen in diesem Jahr, dann gibt es da sicherlich Stationen der Reise, auf die wir uns freuen, und andere Stationen, naja, vor denen uns eher graust wahrscheinlich. Und wir werden fragen, werden wir wirklich gut durch die Stürme hindurchkommen? Wird unser Schiff Kurs halten? Das Bild vom Schiff in den Stürmen passt ja sowohl für die einzelne Gemeinde als auch für jeden Einzelnen persönlich von uns. Denn über das Leben als Christ kann man so manches sagen, aber eins mit Sicherheit nicht, dass es langweilig wäre. Ich denke, das haben wir alle auf die eine oder andere Weise im zurückliegenden Jahr erlebt. Also wer mit Gott lebt, wer an Jesus glaubt und wer versucht, das damit auch im Alltag ernst zu machen, wer das nicht nur so reserviert für den Sonntag, dem weht der Wind ganz schön um die Nase. Und manchmal ist es Rückenwind, manchmal ist es Gegenwind. Es gehört beides dazu. Und wie ein Segler es lernen muss, richtig mit den Winden umzugehen, muss es der Christ genauso lernen. Und dabei kann uns heute Morgen, so hoffe ich, eine spezielle Situation aus der Geschichte Israels eine besondere Hilfe sein. Die passt auch sehr, sehr gut an den Beginn eines neuen Jahres. Die Lage, kurz beschrieben, circa 70 Jahre waren sie verbannt gewesen. Deportiert nach Babylonien, eingesperrt im Ghetto. 1500 Kilometer Fußmarsch von der Heimat entfernt. Das ist die Situation gewesen. Und dann sorgt Gott, wie er es auch versprochen hatte, für ihre pünktliche Rückkehr. Ein neuer Weltherrscher kommt an die Macht, Kyros statt Nebukadnezar. Und Kyros erlaubt den Israeliten die Heimkehr. Circa 50.000 Menschen machen sich auf die Reise. Das war eine Riesenunternehmung. Sie waren wahrscheinlich, so nehmen die Forscher an, 4 Monate unterwegs, 4 Monate Fußmarsch. Und sie gehen mit dem großen Auftrag, den Tempel für ihren Gott in der alten Heimat wieder aufzubauen. Und dann kommen sie 538 vor Christus nach Hause. Ihr Land ist ziemlich heruntergekommen. Die Häuser liegen in Trümmern. Aber sie behalten dieses große Ziel, ihren großen Auftrag, den behalten sie im Auge. Wir bauen für Gott. Wir sind im Einsatz für den, dem wir alles verdanken. Und dann beschaffen sie sich Material, größtenteils Zedernholz aus dem Libanon. Und endlich ist es soweit. Nach knapp 2 Jahren können sie das Fundament legen. Eine spezielle, dramatische Situation. Und genau da steigt unser Text ein, den Sie vor sich haben. Esra, Kapitel 3, Abvers 10. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde, viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden. Denn das Volk jauchzte so laut, dass man den Schall weithin hörte. Da war also richtig was los. Erstmal soweit. Auf dem Bauplatz sieht man also nicht nur die Bauleute, sondern auch die Priester. Ich weiß nicht, wie praktisch die Priester waren. Aber was haben sie da vor allem zu suchen? Was ist ihr eigentlicher Auftrag? Sie sollen den Leuten, die dort gebaut haben, allen miteinander klar machen, Leute, das alles haben wir nur Gott zu verdanken. Er ist der eigentliche Bauherr. Auf ihn kommt es ab. Er hat uns so weit gebracht, dass wir das hier einweihen können. Und dann stimmen sie einen lauten Lobpreis an. Und an diesem Tag geht es wie ein Ruck durch das Volk. Alle merken, wir sind einen wichtigen Schritt vorangekommen. Gott hat uns wirklich eine ganz entscheidende Station weitergebracht. Und dann hört der Bericht nicht einfach auf. Es gibt kein schnelles Happy End, sondern jetzt passiert etwas sehr Schönes und etwas ziemlich Schreckliches. Und das ist bis heute so. Wo Menschen im Einsatz sind für Gott, wo Menschen für Jesus leben und mit Jesus leben, wo eine Gemeinde entsteht, wo eine Gemeinde wächst, wo ein einzelner Mensch Christ wird und anfängt, Jesus in sein ganz normales Alltagsleben mit einzubeziehen, wo Gott am Werk ist, da passiert in der Regel in der Folge dann Schönes und Schreckliches. Da gibt es Rückenwind und Gegenwind. Ich denke, Sie alle können das bestätigen im Rückblick auf das letzte Jahr. Und dann kommt es darauf an, in diesen wechselnden Winden trotzdem einen klaren Kurs zu fahren. Das ist unsere Aufgabe, unsere Herausforderung. Und darum lautet das Predigtthema heute auch: auf klarem Kurs ins neue Jahr. Auf klarem Kurs ins neue Jahr. Schauen wir uns zunächst mal den Rückenwind an, denn damit beginnt dieser Bericht auch. Da heißt es in Vers 11, und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich über Israel. Das ist ein Auszug aus Psalm 136. Können Sie nochmal nachlesen? Wahrscheinlich haben Sie den ganzen Psalm 136 miteinander gesungen. Das wird hier als Zusammenfassung zitiert. Wissen Sie, normalerweise ist die Bibel ja ziemlich sparsam, wenn es um die Beschreibung von Gefühlen geht. Aber in diesen Versen, da überschlägt sie sich fast, um die Freude in Worte zu fassen, die die Menschen damals bewegt hat. Ja, das war eine sehr starke, eine sehr ansteckende Begeisterung, die die Herzen erfüllte. Das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn. Und dann wird auch von den Tränen berichtet. Und am Ende von Vers 12 nochmal, sie jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und in Vers 13, sie jauchzten so laut, dass man den Schall weithin hört. Das war richtiger Krach dort, den sie gemacht haben, voller Begeisterung. Warum? Weil diese Leute merkten, ganz konkret es vor Augen hatten, dass Gott unmöglich scheinende Dinge möglich machen kann. Dass Gott sie nicht verlassen hatte. Dass Gott sie gegen alle Widerstände und durch alle Widerstände hindurch wirklich bewahrt hat. Und das stand ihnen so mächtig vor Augen, so praktisch, so real. Und das hat sie einfach umgehauen. Das war keine emotionale Manipulation, was da abging. Das war auch keine bestellte Jubelfeier, die von irgendwelchen Priestern dann initiiert wurde. Sondern ihre Freude, woran entzündete sich die? Die entzündete sich daran, dass sie merkten, wie mächtig Gott ist und dass Gott lebendig ist und dass Gott ihnen wirklich geholfen hatte. Das brachte diese Freude in Bewegung. Bedenken Sie doch, 50.000 Leute, die da in Jerusalem das Fundament des Tempels legten, was hatten die alles hinter sich? Die waren Gottes Auftrag gefolgt, die hatten die Koffer gepackt. Viele ihrer Nachbarn waren geblieben, sie aber waren gegangen. Die hatten viel riskiert. Die hatten viel Mühe auf sich genommen. Tja, und dann waren sie irgendwann nach 4 Monaten vielleicht in ihrem Heimatland Israel angekommen. Da hatte alles in Schutt und Asche gelegen. Das war auch erstmal ganz schön deprimierend, das zu sehen. Ein Schock sicherlich für viele. Und dann begann dieser mühselige Aufbau. Vieles kann man sich sicherlich so vorstellen wie hier bei uns nach dem Krieg, wenn das die Großeltern noch erzählt haben. Und als erstes haben sie dann den Altar Gottes wieder aufgebaut, noch unter freiem Himmel. Damit wollten sie deutlich machen, Gott ist erstmal das Wichtigste. Das Gebäude drumherum kann dann kommen. Erstmal Gott. Und dafür haben sie als Symbol den Altar dahingestellt. Kann man alles bei Esra nachlesen. Und dann 2 schwere Jahre, in denen sie durchhalten mussten. In denen sie einfach versucht haben, Gott gehorsam zu sein. Und jetzt merken sie, die Mühe hat sich gelohnt. Der Gehorsam hat sich gelohnt. Es war nichts umsonst. Und da bricht eine ganz starke, echte, spontane, tiefe Begeisterung aus ihrem Herzen hervor. Es ist immer die Freude und der Schwung, der uns Menschen dann erfüllt, wenn wir ganz tief begreifen, dass der Weg der Nachfolge Jesu, der ja oft mühevoll ist und der mit Arbeit verbunden ist und mit Widerständen und mit Schmerzen, dass er sich doch lohnt. Das drückt sich bei uns nicht immer in dieser lautstarken Begeisterung aus, bei manchen vielleicht doch, bei manchen ist es einfach so, als ob das Herz platzen könnte vor Freude, weil Gott gezeigt hat, dass er treu ist. Wir wissen das ja, aber es ist oft wichtig, dass wir das auch in praktischen Situationen dann erfahren und merken, er hält wirklich fest, er trägt uns wirklich durch. Und wissen Sie, diese Freude, das ist nicht nur einfach eine gute Stimmung, das ist nicht nur einfach ein religiös stimuliertes Gefühl, das kann sich auch emotional bei jedem ganz anders äußern. Je nach Temperament auch, je nach Habitus und Charakter. Aber diese Freude über Gott, die ist in jedem Fall ein starker Rückenwind, mit dem sich die ganzen Strapazen des Weges, den wir auch immer wieder vor uns haben, viel, viel leichter ertragen lassen. Diese Freude über Gott. Und wissen Sie, von Zeit zu Zeit, da taucht unter Christen und auch in manchen Gemeinden so die Klage auf, also bei uns eigentlich noch nicht so, aber kann ja auch noch kommen, dass man sagt, ach, es ist alles so freudlos, es ist kein richtiger Schwung da und es muss mal ein bisschen Leben in die Bude und so, ja. Gibt es immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Und dann ist die Versuchung groß, dass wir sagen, ja, wir müssen irgendwas losmachen. Wir müssen irgendwelche Aktionen planen, wir müssen ein paar Veranstaltungen noch mehr auf die Bühne stellen, es muss noch ein bisschen mehr laufen, der Karren muss ein bisschen angeschoben werden. Damit Sie mich richtig verstehen, ich finde es gut, gute Veranstaltungen zu planen. Und ich finde es wichtig und wunderbar, dass immer wieder auch Menschen da sind, die in einer guten Weise den Karren mit anschieben. Aber das bringt noch nicht die Freude. Und dabei wird übersehen, dass diese echte Freude nicht machbar ist. Die kann man nicht organisieren. Man kann Gaudi organisieren, man kann Action organisieren, man kann Stimmung auch notfalls organisieren und planen. Aber diese Freude kann man nicht organisieren. Die Freude kommt aus einer Quelle, über die wir nicht selbst verfügen und die uns trotzdem offen steht. Und darum sehen Sie hin, wie das hier gelaufen ist, wie es zu dieser echten, tiefen, großen Freude wirklich gekommen ist. Dankeschön. Vielen Dank. Die Priester haben den Anfang gemacht. Und sie haben nicht gesagt, seht mal, was wir können, gemeinsam sind wir stark, wie haben wir dieses hingekriegt? Mit unserer tollen Organisation und mit unserem Durchhaltevermögen, ein Erfolg der gemeinsamen Anstrengung. Das haben die Priester nicht gesagt. Was haben sie gemacht? Sie haben Gott gelobt. Und zwar mit Worten aus Psalm 136. Sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit wird ewiglich über Israel. Das heißt, sie haben auf Gott hingewiesen, sie haben an Gott erinnert. Sie haben an Gottes Macht erinnert und an Gottes Treue. Und sie haben im Grunde genommen genau das getan, was wir Silvester auch besprochen haben. Vergiss es nicht, wie Gott dich wunderbar gesegnet hat. Und diejenigen, die Silvester da waren, werden sich noch erinnern. Und die anderen können es durch Download nochmal nachhören, woran wir uns erinnern sollen, wenn wir an Gott denken. Psalm 103, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, wovon er dich erlöst hat von deiner ganzen Schuld. Vergiss es nicht, wer du ohne ihn wärst, nämlich wie ein Gras und wie ein Staub, der keine Chance hat und bald vergeht. Vergiss es nie, was es ihn gekostet hat, nämlich das Leben seines Sohnes, den er am Kreuz von Golgatha für dich hat sterben lassen. Und vergiss es nie, wo er jetzt regiert, nämlich überall. Er ist immer da. Du kannst dich jederzeit an ihn wenden und er hat dein Leben sicher in seiner Hand. Vergiss es nie. Und genau daran haben die Leviten das Volk erinnert und die Priester. Und wie hat das Volk reagiert? Sie sehen es hier, sie haben eingestimmt in dieses Lob. Und was hier geschieht, das ist keine emotionale, spirituelle Benebelung, dass man den Verstand ausschaltet und so ein bisschen auf frommes Erlebnis die Leute trimmt. Sondern was hier geschieht, das geschieht ganz bewusst, das ist eine bewusste Hinwendung zu Gott. Das ist eine den Verstand einschließende Erinnerung daran, was Gott alles Gutes getan hat. Das ist ein ernster Blick hier in Psalm 136, dass man sich an Gottes Taten erinnert. Und dann weiß man wieder, dieser große Gott, der da gehandelt hat, ist auch der Gott, der hier bei uns gehandelt hat. Und es kommt eine tiefe Dankbarkeit und Freude bei diesen Menschen durch. Und wissen Sie, das ist bis heute Gottes Weg, um seine Freude in unser Leben ganz persönlich und in unsere Gemeinden zu bringen. Es ist auch ein Geheimnis, dieser Rückenwind, der in unser Herz kommt. Dass wir uns um Gott drehen. Dass wir sein Wort, die Bibel, immer besser kennenlernen. Dass wir das richtig versuchen zu ergründen, ganz für uns persönlich, dass wir die Bibel betend lesen und sagen, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Ich will verstehen, wer du bist. Und ich will wirklich das in meinem Leben auch erfahren. Und ich will dir danken, dass du mir schon so großartig geholfen hast. Martin Lloyd-Jones, der wohl berühmteste oder einer der berühmtesten Prediger des 20. Jahrhunderts, hat gesagt, der Königsweg zu geistlicher Erfahrung ist Wahrheit. Also zu dieser geistlichen Freude, die von innen kommt, ist, dass ich mich um Gottes Wahrheit kümmere. Dass ich Gott selber immer besser kennenlerne. The high road to experience is truth. hat Lloyd-Jones gesagt. Und wissen Sie, dieser Grundsatz, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Auf den stoßen wir immer wieder. Wenn wir Freude haben wollen, müssen wir uns um Gott drehen. Müssen wir ihn besser kennenlernen. Müssen wir auf seine Wege achten. Ich nenne nur ein paar ganz wenige Beispiele. Im Psalm 34, da heißt es im Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus aller meiner Furcht. Und dann kommt's: Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf ihn sehen. Das heißt, die haben natürlich auch nicht Gott in Figur, in Gestalt gesehen, aber sie haben ihn in seinem Wort gesehen. Sie haben ihn als Person immer besser kennengelernt. Und da haben sie diese tiefe innere Freude erfahren. Oder denken wir an Malachi 3, Vers 20, da sagt Gott: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, also die ihr euch um mich dreht, euch wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Und schauen Sie, was dann folgt, dann sagt er: Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr sollt euch so freuen, dass ihr wie Mastkälber, das ist natürlich als Bild, als Metapher gemeint, jubelt und begeistert seid, wenn ihr auf Gott seht, wenn ihr ihm vertraut, wenn ihr ihn fürchtet. Und denken Sie an diesen Psalm, den wir im letzten Jahr ausführlich studiert haben, Psalm 73. Diesen traurigen Psalm, wo einer einfach nicht begreifen kann, warum Gott so viel Leid zulässt. Und warum es den Gottlosen oft noch so gut und denen, die sich an den lebendigen Gott halten, manchmal so schlecht geht. Und am emotionalen Tiefpunkt dieses Psalmes, Psalm 73, das können Sie auch nochmal übers Internet nochmal nachhören. Da haben wir den ganz, ganz ausführlich in seinen Facetten versucht zu verstehen. Da sagt der Psalmbeter am Schluss in Vers 28, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Also die Freude kommt dadurch, dass ich mich an Gott gewissermaßen anschmiege, dass ich ihn bitte, dass ich mich um ihn drehe, dass ich nach ihm rufe. Und Jesus hat versprochen, dann wirklich zu hören. Ein letztes Beispiel noch aus dem Neuen Testament. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 4, immerhin im Gefängnis. Im Gefängnis schreibt er das. Und wir wissen, Paulus war kein Mann der Selbsttäuschung. Paulus war ein großer Analytiker. Paulus war ein messerscharfer Denker. Und Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Rom wahrscheinlich diesen Satz: Freuet euch in dem Herrn unter allen Umständen, alle Wege. Und abermals sage ich: Freuet euch. Das schreibt er aus dem Gefängnis, weil seine Freude nicht an den Umständen hängt, sondern weil er sagt: Freut euch in dem Herrn, dadurch, dass ihr bei ihm eure Zuflucht nehmt. Und Sie erinnern sich dran, wie ich vor 2 Tagen erzählt habe von diesem Chinesen, der 20 Jahre im Gefängnis eingebuchtet war und den dann auch seine Frau noch verlassen hat. Und der doch gesagt hat zu meinem Freund: Ich war keinen Tag allein, denn Jesus war bei mir. Wissen Sie, wer das nach 20 Jahren Gefängnis sagt? Der hat das wirklich erprobt. Da kann man nicht mehr sagen, dass das religiöse Spinnerei oder Einbildung ist. Und Paulus könnte man natürlich auch entgegnen: Paulus, du kannst uns doch Freude nicht befehlen. Wenn du sagst: freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freut euch. Das kannst du doch nicht befehlen. Und Paulus würde sagen: Leute, ich habe euch das doch gar nicht befohlen. Ihr müsst genau hinhören. Ich habe euch kein Gefühl eingeredet. Ich habe euch schon gar nicht ein Gefühl befohlen. Sondern ich habe euch einen Weg gezeigt. Freut euch in dem Herrn, habe ich gesagt. Ich habe euch einen Weg gezeigt, wie es zu echter Freude in eurem Leben kommen kann. Das heißt, dreht euch um Jesus, verbeißt euch nicht in eure Situation und verneigt euch auch nicht vor den Umständen. Zahlt den Umständen keinen Tribut, den die Umstände nicht verdient haben. Sondern ruft zu Jesus. Erwartet seine Hilfe. Bittet ihn. Und er wird euch eine Freude schenken, die übernatürlich ist. Und die euer Herz auch unter schlimmsten Umständen erfüllen wird. Und so kommt der Rückenwind von Gottes Freude, von Gottes nüchterner, starker Freude wieder in unser Segel. Und die Erfahrung ist die, dass wenn Gottes Freude wieder in unser Segel kommt, dass das Gefühlsleben sich dann auch irgendwann wieder austariert. Dass auch wir gefühlsmäßig wieder getroster werden. Das ist meistens die Folge davon. Aber es ist letztlich etwas, was Jesus gibt und was eine übernatürliche Qualität hat. Allerdings braucht es manchmal auch Zeit, bis man diese Freude so merkt. Und hier in Israel, Sie sehen das, da haben auch nicht gleich alle mitgejubelt. Und das zeigt auch nochmal, dass es hier keine oberflächliche Stimmungsmache gab. Viele haben auch geweint. Das sehen wir in Vers 12. Warum? Schauen Sie, hier steht von den betagten Priestern, Vers 12, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, also im früheren Tempel, weinten viele laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Und in Vers 13 wird es nochmal gesagt, man konnte das Freuen teilweise nicht vom lauten Weinen unterscheiden, das da auch erklang. Warum? Nun, das wird hier nicht näher ausgeführt, aber man kann es vermuten. Ich könnte mir denken, die Älteren, die hatten noch den früheren Tempel vor Augen, den Salomo mal gebaut hatte, dieses Riesending, dieses absolute Prachtgebäude. Und sie ahnten, naja, so prächtig und riesig wie Salomos Tempel wird dieser neue Tempel nicht werden. Und das waren bei ihnen vielleicht ein bisschen auch Tränen der Nostalgie. Aber wahrscheinlich dachten einige auch zurück an die Jahrzehnte der Verbannung in Babylonien, an all die Umwege, die das Volk gehen musste bis zu diesem Tag. Und bei ihnen waren es Tränen der Scham, Tränen der Buße auch, ja, dass sie wussten, es ist unser Ungehorsam, es ist unsere Undankbarkeit, es ist unsere Schuld, die dazu geführt hat, dass wir diese ganzen Umwege gehen mussten. Und als es nun so aufgelöst wurde und Gott ihnen diese Hilfe gab, da waren es möglicherweise auch Tränen, ja, weil sie sich geschämt haben. Weil sie dachten, wie klein war doch unser Glaube und wie ignorant waren wir doch Gott gegenüber. Und dann, denke ich, weinten viele einfach, weil sie so überwältigt und erleichtert waren. Und bei denen waren es Tränen der Freude, dass sie es einfach nicht fassen konnten. Wissen Sie, das ist ja manchmal so, wenn sich die Spannung dann löst. Das haben wir auch immer wieder, wenn Leute irgendwie vor einer schwierigen Aufgabe stehen und dann sind sie durch und hinterher weinen sie. Einfach weil sie so froh sind, es endlich geschafft zu haben. Und weil die Spannung sich lösen kann und es sind dann einfach Tränen der Freude. Und ich könnte mir denken, all diese unterschiedlichen Tränen, die mischen sich hier. Jubel und Tränen. Wissen Sie, das sind bis heute die Begleiterscheinungen der Gemeinde Jesu. Solange wir auf dieser Erde sind, werden sich auch bei uns und auch in unserer Gemeinde immer wieder Jubel und Tränen miteinander vermischen. Und das ist normal. Und da ist es einfach wichtig, dass wir mit den Lachenden lachen und mit den Weinenden weinen können. Dass wir zueinander stehen im Weinen und im Jubeln. Und dass wir uns auf Gott hinweisen. Und wenn wir auf Jesus sehen, dann wird diese Freude im Letzten dann doch immer wieder die Oberhand behalten. Und sie wird uns als ein starker Rückenwind vorantreiben, auch durch dieses neue Jahr. Das möge Gott uns allen schenken, diesen Rückenwind. Dass es uns so geht wie diesem Chinesen, der einstmals reich und begütert gewesen war und der dann, als er Christ wurde, durch Verfolgung ganz viel zu leiden hatte von seiner Sippe, der seinen Besitz zum großen Teil verlor, der ziemlich arm wurde, der es ganz schwer hatte, menschlich gesehen. Und als ihn einige Freunde, die nicht Christen waren, eines Tages besuchten, sprachen sie ihm ihr Bedauern aus, dass er doch jetzt statt seines vormals so herrlichen Gartens, den er früher hatte, jetzt nur so ein armseliges Stückchen Erde und nur noch eine relativ kleine Hütte da hatte. Und wissen Sie, was der den Freunden gesagt hat? Der hat gesagt, ach, mein Garten ist klein, das stimmt. Auch nicht sehr lang und auch nicht sehr breit. Aber es ist sehr hoch. Und als er das sagte, schaute er ganz glücklich. Das heißt, er wollte sagen, ich habe so viel verloren hier auf dieser Erde, aber ich habe das Größte gewonnen, was es gibt, die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und der lässt mich nicht mehr allein. Und wenn ich jetzt auch auf diesem kleinen Stückchen Erde bin, ist doch die Verbindung nach oben mir jetzt geschenkt. Und das taucht alles in ein anderes Licht. Und deswegen ist es nicht so schlimm, dass der Garten jetzt ein bisschen kleiner ist und nicht mehr so lang und nicht mehr so breit. Hauptsache, er ist so hoch. Hauptsache, Jesus ist bei mir. Und er wird mich auch durch diese Armut hindurchbringen und mir helfen, damit fertig zu werden, ohne zu verzweifeln. Ich denke, liebe Gemeinde, das ist ein guter Test für uns alle. Wie viel Freude ist eigentlich in unserem Leben zu finden? Denken wir mal zurück an das letzte Jahr. Wie viel Freude, wie viel Dankbarkeit. Lassen Sie uns Jesus darum bitten, dass er uns diese Freude immer wieder schenkt. Und dass wir diese Freude auch wirklich bei Jesus suchen. Und dass wir sie nicht in allen möglichen anderen Quellen suchen. Wir können uns auch über andere Dinge freuen, die Gott uns schenkt. Natürlich, das sollen wir auch. Aber die wichtigste Freude, die entscheidende Freude, die Freude, die uns auch durch Leid und Not hindurchträgt, diese Freude gibt's nur bei Jesus. Und er hat versprochen, uns die zu schenken, wenn wir ihn darum bitten und ihm wirklich als unserem Retter und Erlöser vertrauen. Und nur noch kurz ein zweiter Gedanke. Wenn uns der Rückenwind von Gottes Freude treibt, dann können wir auch mit dem Gegenwind, der uns anfaucht, viel gelassener umgehen. Wir können mit dem Gegenwind viel gelassener umgehen. Und darum jetzt noch ein paar Worte zum Gegenwind. Das ist auch normal, wo Menschen im Einsatz sind für Gott, da gibt es Gegenwind. Das kann gar nicht anders sein. Es wird auch nicht anders sein. Es wird auch im neuen Jahr nicht anders werden. Wo Gott sein Reich baut, wo Gemeinde wächst, wo ein Mensch Christ wird, da passiert was. Und da müssen wir damit rechnen, dass es zu Störmanövern kommt. Genauso wie hier. Und wir wollen uns mal kurz ansehen, wie diese Störmanöver ausschauen. Es sind im Grunde genommen zwei. Das erste Störmanöver könnte man Unterwanderung nennen. Kapitel 4, Vers 1. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern, also zu den führenden Israeliten, und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen, dem Herrn, dem Gott Israels, wie es Kyros, der König von Persien, geboten hat. Seltsame Situation. Das ist das erste Störmanöver. Und dieses Störmanöver nenne ich Unterwanderung. Und wissen Sie, das Problem ist, dass der Gegenwind Unterwanderung sich auf den ersten Blick als Rückenwind ausgibt. Da kommen Leute, die haben scheinbar allerbeste Absichten. Sie bieten ihre Mithilfe an beim Bau. Sie sagen, wir wollen mit euch bauen. Und sie haben dafür eine scheinbar fromme Begründung. Diese Begründung lautet: Wir haben doch alle denselben Gott, ne? Auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, dieses Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Das klingt alles erstmal gut und das klingt auch ganz aktuell. Ja, lasst uns doch alle am selben Strick ziehen, es ist doch derselbe Gott. Und erst später wird klar, dass hinter der freundlichen Fassade sehr unfreundliche Absichten stecken. In aller Regel treten die Gegner der Gemeinde Jesu zunächst als Helfer auf und nicht als Gegner. Sie versuchen Einlass zu finden, sie versuchen Einfluss zu gewinnen. Aber wenn wir sie gewähren lassen, dann bringen sie Zerstörung auf Dauer. Was waren das für Leute? Es ist interessanterweise im zweiten Buch der Könige, Kapitel 17, wird beschrieben, was das für Leute sind, von Vers 29 bis 33. Das können wir jetzt nicht lesen, aber Sie können es mal nachschauen zu Hause. Da wird über diese Leute gesagt: So fürchteten sie den Herrn, also Gott, dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, von denen man sie hergebracht hatte. Das war so ein klassischer Fall von Religionsvermischung. Das ist alles nicht so neu, was uns da heute begegnet, sondern das gab es zu den Zeiten damals auch schon genauso. Also ein klassischer Fall von Religionsvermischung liegt davor. Und Sie müssen wissen, als die ersten Bürger Israels deportiert wurden damals und nur ein kleiner Teil in Israel zurückblieb, da geschah etwas ganz, ganz Wichtiges. Da brachten die Leute aus Babylonien ihre Religion mit, die man dort ansiedelte in Israel. So, und die zurückgebliebenen Israeliten, dieser Rest, die wussten von dem lebendigen Gott, dem Gott der Bibel, dem Gott Israels, dem Vater Jesu Christi, wie wir heute wissen. Und allmählich vermischten sich die heidnischen Religionen mit dem Wissen um den heiligen Gott des Alten Testaments. Das war das Problem. Es entstand, wenn Sie so wollen, eine Art Volksreligion, ein Religionscocktail. Ja, man verehrte den Gott Israels, ganz klar, aber auch teilweise die anderen Götter. Man betrieb damit einen schreienden Missbrauch des Namens Gottes, weil Gott gesagt hat, er gibt seine Ehre keinem anderen und er teilt unsere Anbetung nicht mit den Götzen. Und hier hat man einfach versucht, Dinge miteinander zu vereinen, die sich gegenseitig ausschlossen. So fürchteten sie den Herrn, steht in 2. Könige 17, dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, von denen man sie hergebracht hatte. Und diese Leute sind es jetzt. Diese Leute sind es jetzt, die bei Zerubabel und Jeschua vorsprechen und beim Aufbau des Tempels mitmachen wollen. Sie tun so, als hätten sie denselben Glauben. Aber sie verschweigen, dass ihr Glaube eigentlich ein Mischglaube ist, ein ganzer Strauß von Göttern. Sie sagen, ja, wir glauben auch an euren Gott, aber sie verschweigen all das andere, was sie auch noch mit einbringen. Und das ist doch genauso wie heute. Soll man nun Schulanfängergottesdienste mit Moslems zusammenfeiern, ja oder nein? Die Bibel sagt ganz klar nein, weil Gott nicht Allah ist. Und wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, dass der Gott Israels, dass der Vater Jesu Christi wirklich der einzige, wahre, lebendige Gott ist, dann ist jeder Kompromiss und jede Vermischung mit irgendwelchen anderen religiösen Inhalten eine Schuld gegenüber diesem Gott. Und kein anderer Gott ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Kein anderer Gott hat seine Macht durch die Auferstehung bewiesen. Kein anderer Gott hat sich in solcher Liebe den Menschen zugewandt und alles für sie gegeben. Und deshalb müssen wir uns entscheiden. Entweder wir folgen dem Gott, der sich offenbart hat in der Bibel. Entweder wir folgen und glauben dem Gott, der den Tod überwunden und entmachtet hat durch die Auferstehung Jesu Christi. Oder wir können alles über den Haufen werfen. Dann werde ich lieber Atheist. Dann werde ich lieber aufhören, mich zu betrügen mit der Hoffnung auf einen Gott, der doch nicht so ist, wie die Bibel sagt. Hier müssen wir eine ganz klare Entscheidung treffen, jeder von uns ganz persönlich. Und Zerubabel und Jeschua treffen diese Entscheidung. Sie sagen ganz klar, niet. Sie sagen, wir dürfen nicht mit euch zusammenarbeiten. Das ist nicht böse gemeint. Wir wollen auch nicht undiplomatisch sein. Wir wollen auch nicht sozusagen das persönliche Zusammenleben unnötig belasten. Aber wir sind in unserem Gewissen dem heiligen Gott verpflichtet. Und deswegen versteht, wir können mit euch nicht zusammenarbeiten. Das sagen sie sehr höflich im Ton, aber glasklar in der Sache. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die hätten nicht Nein gesagt. Dann wäre von Anfang an, noch bevor der Tempel fertig gewesen wäre, die ganze synkretistische heidnische Religion damit reingeschwappt. Und es war so wichtig, dass sie den Mut hatten, diese unbequemen Sätze zu sagen, Nein zu sagen an der richtigen Stelle. Und auch das wird auf uns zukommen im neuen Jahr. Auch wir werden immer wieder in die Situation kommen, wo wir an bestimmten Stellen Nein sagen müssen, wo wir bestimmten Einflüssen die Tür verschließen müssen. Und das gilt für uns als ganze Gemeinde und das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Wir müssen genau schauen, mit welchem Gedankengut soll unser Urteilsvermögen unterwandert werden. Wo werden wir von Inhalten gewissermaßen angegangen, die in Konkurrenz treten zu das, was Gott uns in seinem Wort in der Bibel sagt? Wo wird versucht, ob mit guter oder mit böser Absicht, uns den Teppich unserer Gewissheit und unserer Klarheit unter den Boden wegzuziehen? Und deswegen müssen wir sehr wachsam in das neue Jahr hineingehen. Wachsam als Gemeinde, aber wachsam auch als einzelne Christen. Wir müssen unseren Verstand beständig eingeschaltet lassen. Wir müssen sehr nüchtern die Bibel studieren. Und wir müssen uns sehr wachsam auseinandersetzen mit all den gedanklichen Konzepten, die da auf uns zukommen. Wir stecken nicht unseren Kopf in den Sand. Das wäre das Schlimmste, was wir tun könnten, sondern wir sind herausgefordert, genau hinzuschauen, genau hinzuhören, gründlich zu reden mit den Menschen und dann auf der Basis des Wortes Gottes zu verstehen, was wir tun sollen. Also, das ist das erste Störmanöver, das ist der erste Gegenwind, Unterwanderung. Und da treu zu bleiben, hat nichts mit Sturheit zu tun, sondern mit Liebe zu Jesus, mit Konsequenz zu seiner Person und zu seiner Wahrheit. Und dann sehen wir hier zum Schluss noch ein zweites Störmanöver. Neben die Unterwanderung tritt die Einschüchterung. Da steht, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und wie wurde es gemacht? Das steht in Vers 5. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des nächsten Königs von Persien. Also, was passiert hier? Einschüchterung. Nachdem das erste Störmanöver mit der Unterwanderung fehlgeschlagen ist, ziehen Sie die nächste Karte. Machen Sie das sozusagen die Schlinge noch etwas enger. Und jetzt fällt die Maske. Jetzt arbeiten Sie mit härteren Bandagen. Jetzt ist von Freundlichkeit keine Spur mehr. Jetzt zeigen die Gegner des Tempelbaus, was sie wirklich wollen. Sie wussten, wenn wir im Tempel mitbestimmen können, dann haben wir das ganze Volk unter Kontrolle. Dann haben wir massiven Einfluss. Und als die Unterwanderung misslingt, da greifen sie zu härteren Bandagen. Wahrscheinlich haben sie die Tempelbauer sogar mit dem Tode bedroht. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und dann haben sie noch Bestechung praktiziert. Sie dingten Ratgeber gegen sie und die so Bestochenen sollten Stimmung machen gegen die Juden und Stimmung machen gegen den Tempelbau. Und an diesem Punkt, da zeigte ich, dass die Rückkehrer doch auch Menschen sind. Ich denke, das Mittel der Einschüchterung zeigt Wirkung. Der Bau am Tempel erlahmt. Für einige Zeit wenigstens. Und das sollte uns sehr wachsam machen. Überlegen Sie mal, diese Leute haben eine Menge ertragen. Sie haben eine Menge ausgehalten. Sie haben eine Menge wirklich auch zurückgewiesen. Sie waren mutig. Sie haben dagegen gehalten. Sie haben nicht gleich klein beigegeben. Aber der Druck wurde stark und stärker und stärker und stärker. Und irgendwann hat ihnen vielleicht einfach die Kraft gefehlt. Irgendwann hat sie der Mut verlassen. Irgendwann haben sie es einfach nicht mehr ausgehalten. Irgendwann waren sie zermürbt. Und dann haben sie klein beigegeben für einige Zeit. Und wir sollten uns sehr genau hinschauen, wie dieser Trick gelingt. Im Grunde genommen ist es die Angst. Vielleicht sind wir für Angst, für Einschüchterung manchmal besonders empfänglich. Und die Angst funktioniert normalerweise mit folgendem Trick. Es wird uns eingeredet, wenn wir auf Gott uns verlassen, stünden wir ganz allein da. Dann bist du ganz allein, dann will keiner mehr was mit dir zu tun haben. Dann bist du so eine verschwindend geringe Minderheit. Dann wirst du nicht mehr durchkommen. Und es wird uns suggeriert, dass selbst der allmächtige Gott dann nichts mehr für uns tun könnte. Das ist natürlich ein Bluff, das ist natürlich nicht die Wahrheit. Das wissen wir auch, wenn wir ein bisschen Abstand dazu bekommen. Denn selbst wenn wir keinen Menschen mehr an unserer Seite haben sollten, der uns unterstützt, der lebendige Gott wäre doch immer noch da. Das ist doch die Wahrheit, das wissen wir auch. Aber in der Situation selbst, wenn wir so unter Druck stehen und vor allem, wenn wir vielleicht vorher schon zermürbt sind und schon angenockt sind und uns das dann noch draufgesetzt wird und uns dann noch mit Druck und Angst der Boden unter den Füßen zu heiß wird, dann kann es passieren, dass wir mal klein beigeben und dass wir für kurze Zeit dem wirklich glauben. Und dieses irrwitzige, irrsinnige wirklich Glauben, dass Gott nicht mehr helfen könnte und dass Gott nicht mächtig genug wäre, was wir ja bei nüchterner Betrachtung wissen, dass es Unsinn ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder ganz nüchtern die Machtfrage stellen. Dass wir uns immer wieder ganz nüchtern klar machen, was können Menschen uns tun, wenn der heilige, lebendige Gott an unserer Seite steht. Und dass wir dann wirklich auch uns zu Jesus hinwenden und sagen, Herr, du siehst, mir wird's langsam mulmig. Ich komme in Gefahr, wirklich klein beizugeben. Wir haben einfach keine Kraft mehr. Du musst uns da durchziehen. Einer, der sich mit Machtfragen gut auskannte, war General von Zieten. Sie wissen, unter Friedrich dem Großen hat er gedient. Und bei ihm war es so, eine Woche nach Ostern, Friedrich der Große hatte zur abendlichen Tischrunde geladen, von Zieten war dabei. Eine Woche davor, als diese Runde ebenfalls tagte, hatte er nicht teilgenommen am Karfreitag, weil er sich entschuldigen ließ und sagte, ich gehe zum Abendmahl, deswegen kann ich nicht kommen. Der Friedrich der Große möge das bitte verstehen. Und dann trafen sie sich nach Ostern wieder. Von Zieten war dabei und prompt stellte Friedrich der Große, der die Leute ja gern ironisch angegangen hat, ihn zur Rede. Und er sagte mitten hinein in eine Unterhaltung plötzlich, so wird berichtet, na mein lieber von Zieten, wie ist ihm denn das Abendmahl am Karfreitag bekommen? Hat er den Leib und das Blut Christi auch ordentlich verdaut? Sie können sich vorstellen, gespannte Stille im Raum. Alle schauen auf Zieten. Und Zieten, so wird berichtet, soll geantwortet haben, königliche Majestät, ihr wisst, dass ich bereit bin, auf euren Befehl alles einzusetzen, Leib, Leben und Gut. Aber es ist noch eine Majestät über euch. Und die lasse ich nicht antasten. Ich gebe euch einen Rat, Majestät. Wenn ihr dem Volk diesen Heiland abspenstig macht, grabt ihr euch selbst das Grab. Halten zu Gnaden, Majestät. Und dann ist er gegangen. Und Friedrich der Große soll gesagt haben, von Zieten, um diesen Glauben beneide ich ihn. Das war mutig. Da hat er sich nicht einschüchtern lassen und er hat deutlich gemacht, ja, du magst groß sein, du magst Einfluss haben, du kannst mich morgen meines Amtes entheben, wenn du willst. Aber es ist eine Majestät über dir und dieser Majestät gehört meine hundertprozentige Loyalität, weil diese Macht mich in allem schützen und retten kann. Das war mutig und bitten wir Gott, dass er uns im neuen Jahr vielleicht nicht immer diese Schlagfertigkeit schenkt, wie sie von Zieten hatte, das wäre natürlich auch schön. Aber dass er uns einfach den nüchternen, realistischen Blick auf die Machtverhältnisse schenkt. Dass wir verstehen, der heilige Gott hält alle Fäden letztlich in seiner Hand. Und deswegen ist es das Wichtigste, dass wir seine Nähe suchen. Dass wir auf seine Macht vertrauen. Und wir werden erfahren, das haben so viele vor uns erfahren, dass das nicht ein religiöser Selbstbetrug ist, sondern dass der lebendige Gott wirklich zu seinem Wort steht und dass er uns durchbringen wird. Und so lassen Sie uns in das neue Jahr hineingehen. Lassen Sie uns gegenseitig auch immer wieder dazu ermutigen, dass wir Gottes Nähe suchen. dass wir zu Jesus beten, dass wir mit seiner Hilfe rechnen und dass wir von daher dann auch kluge und vernünftige Entscheidungen treffen für die Dinge, die wir entscheiden müssen. Paulus hat das immer wieder erprobt. Und Paulus hat dann die Quintessenz so formuliert in Römer 8. Er hat gesagt, ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wenn wir uns auf seine Hilfe verlassen dürfen, dann können Menschen nie weiter, als er zulässt. In Israel, da hatten die Störmanöver zwischenzeitlich Erfolg. Aber am Ende konnten sie doch Gottes Plan nicht verhindern, die Gegner. Und einige Jahre später hat Gott dann Propheten mit seinem Wort geschickt und die haben den Bau wieder in Schwung gebracht. Und dann ist das Projekt wirklich vollendet worden. Sie haben es am Ende nicht verhindern können. Und so wollen wir das mitnehmen ins neue Jahr. Wer mit Jesus lebt, wer es wagt, sich wirklich auf ihn zu verlassen, der muss mit Gegenwind und mit Störmanövern rechnen, das ist klar. Aber Gott liefert uns diesen Störmanövern nicht hilflos aus, sondern er zeigt uns hier in seinem Wort, wie wir uns schützen können. Gegen das Störmanöver der Unterwanderung müssen wir in bestimmten Situationen persönlich und als Gemeinde einfach ein klares Nein setzen. Eine klare Abgrenzung, auch wenn das manchmal schwer ist und Konflikte mit sich bringt. Und gegen die Einschüchterung, da hilft wirklich nur, dass wir Jesu Nähe suchen. Dass wir ihm immer wieder unser Schicksal anvertrauen und dass wir sagen, Herr, gib mir den Mut, gib mir auch, dass ich richtig reagiere und halte uns fest. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass uns der Gegenwind nicht umhaut, sondern im Gegenteil, unser Glaube kann dadurch gefestigt werden. Und das ist dann der Gegenwind, der uns zum Segen wird. Ich schließe deshalb mit der Vier-Schanzentournee im Skispringen, die zurzeit läuft, das wissen Sie. Da gibt es ja auch oft wechselnde Winde. Und für die Sportler ist das ein großes Problem. Wann sollen sie starten mit dem Absprung? Und der Trainer hat dann meistens die Aufgabe, ihnen zu zeigen, so jetzt ist der Wind günstig, zack, jetzt fahr los. Und Skispringer bevorzugen ist, wenn der Wind von vorn kommt, als Gegenwind. Denn mit der richtigen Technik kann gerade der Gegenwind bewirken, dass man besonders weit fliegt. Und ich denke, das lässt sich sehr gut übertragen. So können auch wir in Zeiten des geistlichen Gegenwindes als Gemeinde, als Einzelne besonders gut im Glauben wachsen. Wir können besonders weit kommen manchmal, wenn wir diesem Gegenwind mit der richtigen Technik begegnen. Und die richtige Technik ist nicht irgendwie ein geistlicher Trick, sondern die richtige Technik ist die, dass wir beten, dass wir uns an Jesus wenden, dass wir seine Nähe suchen. Und dann werden wir uns darauf verlassen können, dass er uns durchträgt. Dann wird er uns durch die Stürme führen. Dann wird er dafür sorgen, dass die Gegenwinde uns nicht stoppen können, sondern uns noch helfen, dass sie uns sogar zum Segen werden. Und dann werden wir auch unterwegs, auch in schwierigen Situationen, immer wieder den Rückenwind jener Freude spüren, die nur Jesus uns schenken kann. Und sollten Situationen im neuen Jahr kommen, wir überblicken das ja nicht, wo es besonders hart wird, sei es für uns als Gemeinde, sei es für Einzelne von uns, dann lassen Sie uns einander daran erinnern, dass wir sagen, egal wie die Winde sind, ob sie von vorne kommen, ob von hinten, Jesus ist immer derselbe und in seiner Nähe wird alles gut werden. Amen.